Anja William aus Würzburg. Meine Lieblingskrimis sind momentan die Millennium-Trilogie von dem schwedischen Autor Stieg Larsson. Dieser Krimi ist nicht nur sehr spannend, sondern auch äußerst sozialkritisch. Die drei Bände heißen Verblendung, Verdammnis und der dritte heißt Vergebung und das ist mein Favorit von den dreien. Was ich nur schade finde, ist, dass Stieg Larsson 2004 an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben ist, denn ich hätte gern noch mehr von ihm gelesen. Ich möchte auch gern noch was vom Klappentext vorlesen, und zwar, das war eine Rezension aus der BAMF, und die schrieben, Stieg Larssons Romane sind so mitreißend, dass sie eine Gefahr für das öffentliche Leben darstellen. Lesende Menschen werden Fußgängerzonen und Parks besetzen, die Arbeitswelt wird lahmgelegt. Alles wegen Larssons Romane, die man nicht aus der Hand legen kann. Und dass man die Romane wirklich nicht aus der Hand legen kann, das kann ich nur bestätigen. Wiederhören!
Carl Stieg Erland Larsson war eigentlich einmal schwedischer Postangestellter. Später war er dann Journalist und Herausgeber eines antirassistischen Magazins. Als er 2004 im Alter von nur 49 Jahren starb, ahnte niemand, dass er posthum zu einem der erfolgreichsten Krimi-Autoren werden sollte. Und zu Larssons Lebzeiten wussten wohl die wenigsten in seiner Umgebung von seiner kriminellen Begabung. Auch in Deutschland gibt es zahlreiche Menschen, die oft unbemerkt von ihrem Umfeld einer mörderischen Leidenschaft frönen. Wir haben die Spur solch geheimer Krimi-Autoren verfolgt. Ihre Bücher liegen noch nicht in den ersten Reihen der Buchhandlungstische, aber sie haben uns begeistert. Und deshalb haben wir jedem von ihnen eine eigene Sendung gewidmet. Willkommen zur Krimi-Kiosk-Spurensuche Geheime Krimi-Autoren. Heute Norbert Hilgers. Die Beichte. Mit dem Handrücken wischte Pfarrer Kessel sich die kalten Schweißtropfen von der Stirn. Bevor er die Tür zum Zimmer hinter sich zuzog, betrachtete er voller innerer Zerrissenheit den leblosen Körper, der angeschlossen an ein Gewirr von Kabeln und Schläuchen auf dem Krankenbett lag. Er hatte einem Sterbenden die Absolution verweigert und fast so etwas wie Lust empfunden, als er dem flehentlichen Bitten des Mannes nach Vergebung mit eisernem Schweigen begegnete. Der steril wirkende Gang, an dem sich die Türen der Krankenzimmer in kalter Monotonie anschmiegten, verlor sich im schwachen Licht gelblich gefärbter Neonlampen. Es war 4:30 Uhr, und erst in einer Stunde würde das Krankenhaus aus seiner Lethargie erwachen. Aus der Innentasche seines Mantels zog er mit zittrigen Fingern eine blaue Zigarettenschachtel. Kessel lehnte sich mit geschlossenen Augen an die Wand neben Zimmer 34. Und ließ den ungefilterten Rauch einer Gauloise tief in seine Lungen strömen. 10 Minuten hatten gereicht, um den letzten Zipfel seines ohnehin brüchigen Weltbildes endgültig zu zerstören. Kessel öffnete die Augen und sein Blick fiel auf eines jener typischen Gemälde, das unbeachtet die Tristesse der unpersönlichen Krankenhausatmosphäre verstärkte. Das Motiv, der Druck einer unbedeutenden, profillosen Landschaft, verschwand hinter dem Spiegelbild seines verhärmten Gesichtes, dessen erloschene Augen sich hinter einer zu großen Brille versteckten. Die strähnigen Haare waren streng nach hinten gekämmt und reichten bis weit in den Nacken. Mit der rechten Hand suchte Kessel unter dem abgestoßenen Priesterkragen die dünne Goldkette. Als er sie zwischen seinen Fingern spürte, fuhr er an ihren Gliedern entlang, bis sie den Ring ertasteten. Niemand außer ihm und Erika hatte ihn jemals zu Gesicht bekommen. Er verspürte kaum einen Widerstand, als er die Kette mit einem kurzen, heftigen Ruck zerriss. Es war lange her, dass er die feine Schrift, die in der Innenseite des Verlobungsringes eingraviert war, betrachtet hatte. Erika stand auf der einen Seite und ihr gegenüber für immer. Für immer hatte nur noch 14 Tage bedeutet. Dann, an einem nebligen Septembermorgen vor 23 Jahren, hatte ein unbekannter Wagen Erikas Fahrrad erfasst. Die Wucht des Aufpralls war so stark gewesen, dass ihr Körper einige Meter durch die Luft geschleudert wurde und dann gegen einen Baum stieß. Sie ist sofort tot gewesen und hat nichts gespürt, versuchte einer der Notärzte ihn zu trösten. Aber er hatte keinen Trost verspürt. Er hatte überhaupt nichts empfunden. Er war selbst wie tot. Kessel kam sich vor wie in einem Kino, auf dessen Leinwand ein schlechter Film ablief, und er war lediglich ein Zuschauer. Jeden Moment lief der Abspann. Dann würde das Licht angeschaltet werden, er würde aus dem Raum gehen und alles war wie früher. Aber der Film endete nicht. Und der Raum besaß keine Türen, durch die er ihn verlassen konnte. Die Erkenntnis und der Schmerz kamen erst Stunden später. Umgeben von einem dichten Schleier aus Wut, Trauer und Niedergeschlagenheit, musste er mit ansehen, dass die Suche nach dem flüchtigen Unfallverursacher nach und nach eingestellt wurde. Seine Geliebte wurde zu einem ungelösten Fall reduziert und landete bei den Akten. Dass der Fahrer des unbekannten Wagens ohne jede Strafe davonkommen sollte, war für Kessel ebenso unbegreiflich wie unannehmbar. Wochenlang fuhr er mit dem Wagen seines Vaters die Umgebung ab und kontrollierte jedes blau lackierte Auto nach den winzigen gefundenen Lacksplittern. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Polizei jedes Mal vor ihm dagewesen war. Es gab keine Zeugen. Und nach gab auch er deprimiert die Suche auf. Kessel entzog sich. Seine Freunde spürten, dass er nur noch widerwillig zu ihren Einladungen kam. Und wenn, dann still in irgendeiner Nische verschwand. Zunehmend einsamer wurde es um ihn. Und wenn seine Eltern nicht gewesen wären... Voller Selbstzweifel suchte er nach einem Sinn und bediente sich der Möglichkeiten, die ihm angebracht erschienen. Auf einem Exerzitienwochenende war ihm ein Weg gezeigt worden. Kessel trat ins Priesterseminar ein und hoffte auf eine Antwort. Als Pfarrer übernahm er später eine kleine Gemeinde in der Nähe seiner Heimatstadt. Aber auch hier fand er keinen Frieden, und die Jahre der Suche reihten sich wie Perlen aneinander. Am Abend war der Anruf vom Kreiskrankenhaus gekommen und Kessel war sofort losgefahren. Voller Mitleid hatte er im Bett des alten Mannes gesessen und sofort gewusst, dass der Tod im Zimmer als zurückhaltender Gast bereits anwesend war. Etwas Zeit verblieb. Das spürte Kessel aus Erfahrung. Die rasselnde Stimme des Kranken, die seine Gebete begleitete, wurde nach und nach schwächer. Kessel merkte, dass es zu Ende ging. Er legte mitfühlend seine Hand auf den Arm des Sterbenden. Völlig unerwartet umschlossen die schon wechselnden Finger des Mannes sein Handgelenk. Sein Oberkörper bäumte sich auf und der Mund versuchte, Sätze zu formen. Kessel beugte sich zu ihm hinab, so dass er seine geflüsterten Worte noch verstehen konnte. 5 Minuten lang sprach der Alte stockend, und wiederholt unterbrochen von Hustenanfällen. Diese wenige Zeit genügte jedoch, dass Kessels Magen sich zu einem Stück brennenden Eises verwandelte. Es war unfassbar. Vor ihm lag der Mann, der vor 2 Jahrzehnten sein Leben zerstört hatte. Der zu feige gewesen war, die Verantwortung zu übernehmen und für seine Tat gerade zu stehen. Kessel fühlte sich betrogen und benutzt. Eine Minute hatte er dagesessen, ohne zu einer Bewegung fähig zu sein. Dann hatte er die Hände des Mannes gespürt, die sich mit letzter Kraft an ihn klammerten und die zittrigen Worte gehört, die flehentlich um Verzeihung und Erlösung baten. Aber Kessel hatte sie angewidert, abgestreift und war mit seinem Stuhl aus seiner Reichweite gerückt. Ungerührt sah er zu, wie Tränen aus den Augen des Sterbenden liefen und er am ganzen Leib zitterte. Nach einem letzten Aufbäumen sackte der Körper in sich zusammen. Kessel saß da und starrte auf den gefliesten Boden. Immer wieder, wie ein nichtendes Echo, klangen die Worte des Mannes in seinem Kopf nach und formten sich zu Bildern. Eines fügte sich zum anderen. Am Morgen des Unglücks war er mit seinem neuen Ford zum Dienst gefahren. Es war ein nebliger Tag und er hatte sich noch nicht richtig an den Wagen gewöhnt, dessen Lenkung und Bremsen von Hydrauliksystemen unterstützt wurden. Dann plötzlich war Erika mit ihrem Fahrrad aus dem Dunst aufgetaucht und er hatte reflexartig gebremst. Die Bremsen des Wagens reagierten ungewohnt schnell und das Fahrzeug kam auf dem nassen Asphalt ins Rutschen. Fassungslos hatte er mit angesehen, wie der Körper der jungen Frau von seinem Wagen erfasst und von der Straße geschleudert wurde. Er war ausgestiegen und hatte als erfahrener Landarzt sofort erkannt, dass jede Hilfe zu spät kam. Panisch hatte er sich zurück ans Steuer gesetzt und war ohne Ziel einfach drauf losgefahren. Sein Entschluss war ihm nicht leicht gefallen. Aber er glaubte, dass es für alle das Beste sei. Wiesbaden schien ihm weit genug und die kleine Werkstatt, die den leichten Lackschaden ausbesserte, wurde sicher nicht kontrolliert. Der Wagen war neu und die frische Farbe des Reparaturlackes war von der Originalfarbe nicht zu unterscheiden gewesen. »Ich konnte doch nicht die Wahrheit sagen«, wiederholte Kessel leise die banale Entschuldigung. Die Halskette immer noch in der Hand, ging Kessel den tristen Flur entlang, bis er an der Raucherecke ankam. Der schale Geruch alter Asche hing in der Luft und Kessel trat an das hohe Fenster heran, das zum Lüften schräg gestellt war. Er schloss es und legte den Hebel des Öffnungsmechanismus um. Dann zog er es mit einem Ruck auf, kletterte entschieden auf den Rahmen und sprang. Hinter dem Krankenhaus hatte sich eine kleine Menschenmenge versammelt. Rettungssanitäter packten ihre Notfallkoffer ein und 2 Bedienstete eines Beerdigungsinstitutes trugen einen schmucklosen Zinksarg heran. Professor Stein umfasste mit der rechten Hand immer noch fassungslos sein Kinn. »Das mag in Pfarrer Kessel wohl vorgegangen sein, dass er einen solchen Entschluss gefasst hat.« »Es ist wohl über seine Kräfte gegangen«, entgegnete Stationsarzt Hermanns kopfschüttelnd. Stein sah ihn irritiert an. »Wussten Sie es denn nicht?«, fragte Hermanns. »Was soll ich nicht gewusst haben?« Der Stationsarzt zögerte einen Moment. »Der Mann, der heute Nacht auf 34 gestorben ist, war Kessels Vater.« Lavendelduft. Gewöhnlich verschwendete Radek keinen Gedanken mehr an einen durchgeführten Auftrag. Aber bei diesem Job stimmte etwas nicht. Eben erst war er zurück in die eigenen vier Wände gekommen. Der schwache Duft ihres französischen Lavendelparfums schwebte noch in der Luft. Er rief nach ihr, aber eine Antwort war ausgeblieben. Enttäuscht über ihre Abwesenheit war er in die Küche gegangen. Am Kühlschrank hing ein gelber Zettel, auf den sie in ihrer eigenwilligen Handschrift ein paar Zeilen geschrieben hatte. »Hallo, Liebling. Ich habe einen kurzfristigen Termin wegen einer neuen Wohnung. Nachher gehe ich noch etwas einkaufen und bin erst im Lauf des Abends wieder zurück. Ich liebe dich, Martha.« Radek sah auf die Uhr. 17:30 Uhr. Martha konnte jeden Moment auftauchen. Oder auch erst in 1-2 Stunden. »Verdammt«, murmelte er ärgerlich, setzte sich an den Esstisch, zog eine Zigarette aus einem versilberten Etui und steckte sie zwischen die Lippen. Nachdenklich sog er den Rauch tief in seine Lungen und ließ den Nachmittag an seinem inneren Auge vorbeiziehen. Vor nicht mehr als 3 Stunden hatte er eine ihm unbekannte Frau getötet. Es war ihm gleichgültig, welchem Geschlecht sein Opfer angehörte. Skrupel waren ihm fremd. Mit derartigen Mimositäten schlugen sich die Amateure seiner Zunft herum. Fühlte eine Waffe sich schuldig? Schuld luden diejenigen auf sich, die ihn beauftragten. Das, was die tödliche Harmonie aus dem Lot brachte, war, dass er glaubte, zum zweiten Mal die Frau desselben Mannes erschossen zu haben. Radek hatte sich nie für die Hintergründe seiner Aufträge interessiert. Alle Einzelheiten waren seinerzeit anonym übermittelt worden. Lediglich das, was am Tag nach dem Mord in den Zeitungen zu lesen stand, war ihm lückenhaft im Gedächtnis geblieben. Die Frau sollte als Zeugin in einem Geldwäscheprozess gegen ihren Auftraggeber auftreten, bei dem es um lange Haftstrafen ging. Einige Fotos waren von ihr veröffentlicht worden, die sie zusammen mit ihrem Mann zeigten. Und je länger er darüber nachdachte, umso sicherer wurde er. Diesem Mann war er heute Nachmittag begegnet. Erst am Morgen hatte Radek Näheres über den neuen Auftrag erfahren. Neben dem genauen Zeitpunkt, dem Ort und seiner Bezahlung lag dem unbeschrifteten Briefumschlag ein Foto bei. Auf diesem war lediglich ein einzelner, in einer engen Nische befindlicher Tisch zu erkennen. 2 Stühle standen im rechten Winkel zueinander, von denen der eine mit einem Kreuz markiert war. Unter dem Foto stand in Druckbuchstaben »Türkisfarbenes Kopftuch«. Als Adresse war ein muslimisches Teehaus auf dem Gelände einer türkischen Moschee angegeben. Radek traf zum angegebenen Zeitpunkt ein und nahm das Areal in Augenschein. Auf einer die Moschee umrundenden Mauer waren dicht an dicht Blumenkübel mit kleinwüchsigen Zitronen- und Apfelsinenbäumchen gepflanzt worden, die einen erstklassigen Sichtschutz bildeten. Aber lediglich eine einzige Stelle von nicht mehr als 1 Meter Breite ließ den Blick auf den Tisch zu, der auf dem Foto zu erkennen war. Das Teehaus war nur von wenigen Gästen besucht. Etwa 10 Personen, zumeist Männer, saßen an zierlichen Tischen und unterhielten sich oder vertrieben sich ihre Zeit mit Kartenspielen. Befriedigt registrierte Radek, dass 2 Personen an dem Tisch saßen. Die Entfernung betrug etwa 50 Meter. Alles verlief wie geplant. Das Gewehr aus der mitgebrachten Sporttasche ziehen, das Zielfernrohr auf den geschwärzten Lauf schrauben. Das Opfer anvisieren. Von der Frau war fast nichts zu erkennen. Sie saß mit dem Rücken zu ihm und trug, wie in dem Brief angekündigt, ein türkisfarbenes Kopftuch. Ihr gegenüber saß ein etwa 50 Jahre alter Mann. Radek stutzte. Hatte er diese Person nicht schon einmal gesehen? Das Haar wies lichte Stellen auf, und unter seinen Augen befanden sich schwere, bläuliche Tränensäcke. Aber an die Mundpartie mit dem markant vorspringenden Kinn meinte er sich erinnern zu können. Er überlegte einen verschwindenden Moment lang, den Auftrag nicht auszuführen. Aber das wäre das erste Mal in seiner Laufbahn als Profi gewesen, und er hatte einen makellosen Ruf zu verteidigen. Radek vertrieb seine Gedanken. Das Geschäft musste schnell, präzise und völlig emotionslos durchgeführt werden. Jede Sekunde, die er länger blieb, erhöhte das Risiko, entdeckt zu werden. Das Fadenkreuz richtete sich auf den Rücken der Frau. Als es die Herzgegend erreichte, gab der mit einem Schalldämpfer ausgerüstete Lauf lediglich ein hustenähnliches Geräusch von sich. Alles verlief drehbuchartig. Einen Moment lang erstarrte die Frau, dann, ohne einen Laut von sich zu geben, kippte ihr Oberkörper vornüber auf die Tischplatte. Radek hatte das Gewehr sofort zurück in die Tasche gepackt und sich seelenruhig den Menschen angeschlossen, die an diesem Freitagabend das gute Wetter zu einem Einkaufsbummel nutzten. Seinen Wagen hatte er einige Straßen weiter geparkt. Später war er zum Hudson River gefahren, hatte seine Kleidung gewechselt und zusammen mit der Waffe in weitem Bogen in den Dreck dahinfließenden Strom geworfen. Auf der Fahrt nach Hause war ihm dann eingefallen, woher ihm der Mann bekannt vorkam. Das Klingeln an der Haustür ließ ihn aus seinen Gedanken aufschrecken. »Martha, Martha«, dachte er leicht amüsiert, »wirst du es nie lernen, deinen Haustürschlüssel mitzunehmen?« Mit dem angenehmen Gedanken, Martha in die Arme schließen zu können, öffnete er die Haustür.
»Phil Radek?«
Dass die zwei Männer vor der Haustür keine Sammlung für karitative Zwecke unterstützten, war ihm klar, bevor sein Name über die Lippen des Größeren kam. Radek konnte es beinahe körperlich spüren, wie die dünne Eisdecke seiner trügerischen Sicherheit erste Risse zeigte. »Was wollen Sie?« fragte er und hoffte, dass die beiden nicht das seichte Beben in seiner Stimme wahrnahmen.
»Das hier ist Sergeant Farmer«,
begann der Größere und zeigte auf einen untersetzten Mitvierziger, dessen fettige Haare dringend einer Wäsche bedurft hätten.
»Mein Name ist Hofer. Wir ermitteln wegen eines Mordes, der heute gegen 15 Uhr unweit der Mosala-Moschee verübt wurde.«
Beiläufig zog er eine Dienstmarke aus der Jackentasche und betrat, ohne eine Aufforderung abzuwarten, den winzigen Korridor der Wohnung.
»Gibt es in Ihrer Wohnung einen Ort, an dem wir in Ruhe über ein paar wichtige Dinge reden können?«
Radek nickte, ging vor in die Küche und zeigte auf zwei Stühle beim Esstisch. Sein Hirn arbeitete auf Hochtouren. Wo war die Verbindung zu ihm und warum in dieser kurzen Zeit? »Ein Mord in einer Moschee«, wiederholte er nachdenklich und versuchte, ein möglichst betroffenes Gesicht aufzusetzen. Hofer setzte sich, und Radek beobachtete, wie er sich abschätzend in der Küche umsah. Im Gegensatz zu seinem Kollegen wirkte er frisch geduscht. Kurze braune Haare, ein exakt getrimmter Oberlippenbart, weißes, gestärktes Hemd.
»Ich würde es nicht als irgendeinen x-beliebigen Mord aus Eifersucht oder Geldgier bezeichnen. Es schien mir eher nach einer Hinrichtung auszusehen. Das Opfer, übrigens eine Frau, wurde aus einiger Entfernung erschossen. Ein einziger Schuss hat gereicht. Genau ins Herz. Für mich sieht das eher nach einer Auftragsarbeit aus.«
Einen Augenblick herrschte Schweigen.
»Was haben Sie denn am heutigen Nachmittag so gegen 15 Uhr getrieben, Radek?«
ergriff Farmer das Wort. Der anzügliche Unterton in Farmers Stimme wurmte ihn. Ich wüsste zwar nicht, was Sie das angeht, aber ich habe zu dieser Zeit einen kleinen Einkaufsbummel durch die Stadt getätigt. Meine Frau hat nächste Woche Geburtstag und ich habe nach einer Kleinigkeit gesucht. Und das ist nach meiner Rechtskenntnis nicht verboten.
Ich bitte Sie, Radek, wir sind doch keine Unmenschen. Aber Sie werden doch sicher jemandem begegnet sein, den Sie kennen, sodass er Ihre Aussage bestätigen kann. Oder haben Sie eine Quittung für ein hübsches Geburtstagsgeschenk bekommen?
Ich erinnere mich nicht daran, einen Bekannten gesehen zu haben, und ich habe auch nichts Passendes gefunden. Aber vielleicht erklären Sie mir langsam, was ausgerechnet ich mit dieser ganzen Geschichte zu tun habe.
Ich denke, eine ganze Menge.
Ergriff Hofer das Wort. Am Esstisch öffnete er eine mitgebrachte Aktentasche, entnahm er einen Umschlag und legte ihn vor sich auf den Tisch. »Was soll das?« fragte Radek. »Wird die Post mittlerweile durch die Polizei persönlich zugestellt?« Keiner der Beamten zeigte sich beeindruckt.
»Dieser Umschlag, Mr. Radek, wurde vor 2 Stunden im Polizeipräsidium abgegeben.«
Radek zuckte mit den Schultern, worauf Hofer den Briefumschlag öffnete, ein gedrucktes Foto entnahm und es ihm vorlegte. Radek erstarrte. Eindeutig war der Lauf eines Gewehres zu erkennen, dessen Ende zwischen 2 Zitronenbäumchen hervorlugte. »Und?« Er sah von einem Beamten zum anderen. Ein 2. Foto wurde aus dem Umschlag gezogen, und auf diesem war eindeutig sein Gesicht zu erkennen.
»Was soll das?« fragte er ärgerlich.
»Ein mir ähnlich sehender Mann hat eine Frau erschossen. Aber warum kommen Sie ausgerechnet zu mir?«
»Deswegen.«
Der Beamte drehte das Foto herum. Auf der Rückseite stand sein Name. Und über ihm, in blutroten Lettern, Mörder. Radek spürte, wie sich Kälte von der Magengrube kommend in seinem Körper ausbreitete. Weitere Fotos wurden vor ihm ausgebreitet, auf denen seine Flucht eingehend dokumentiert wurde. Wie er den Tatort verließ, wie er einige Straßen weiter in seinen Ford stieg und wie er das Gewehr in den Hudson warf. Wie ein Blitz durchdrang Radek die Erkenntnis und schlagartig war ihm alles klar. Er war in eine Falle getappt. Der Mann, dessen Frau er vor 6 Jahren erschossen hatte, war in der Lage gewesen, ihn aufzuspüren und durch einen fingierten Auftrag zu vernichten. Er war sicher, dass er auf dem Gelände eine Kamera postiert, alles fotografiert hatte und ihm mit einem Wagen gefolgt war.
»Eine Frage noch«,
erkundigte sich Farmer und zog ein türkisfarbenes Stück Stoff aus der Aktentasche.
»Dieses Kopftuch steckte in dem Umschlag, mit der Anweisung, es Ihnen auszuhändigen.«
Radek erkannte es sofort, zuckte aber nur mit den Schultern und sah Farmer fragend an. Der Beamte räusperte sich kurz.
»Es gibt nur wenig westliche Frauen, die eine muslimische Teestube besuchen, und sie wissen oft nicht, dass auch hier Kopftuchpflicht besteht. Für sie werden diese türkisen Tücher bereitgehalten.«
Die Iris in Hofers Augen hatte sich auf Stecknadelkopfgröße zusammengezogen und fixierte ihn berechnend.
»Wir werden sicherlich herausbekommen, wer die unbekannte Tote ist, aber wollen Sie uns nicht weitere Mühe ersparen und uns sagen, wer die Frau war, die Sie erschossen haben?«
Radeks Gesicht war zu einer ausdruckslosen Maske erstarrt. Sie würden keinen Ton mehr aus ihm herausbringen. Resigniert faltete Farmer das Kopftuch zusammen und war gerade im Begriff, es zurück in den Umschlag zu stecken, als Radek der schwache, aber unverwechselbare Duft von französischem Lavendel in die Nase stieg. Norbert Hilgers ist Techniker im Rheinkreis Neuss. Geboren wurde er in Grevenbruich und seit seinem 13. Lebensjahr schreibt er hin und wieder Kurzgeschichten. Bei seinen Geschichten lässt er sich hin und her treiben wie ein Blatt im Wind. Deshalb sind es nicht nur Krimis, mal sind es nachdenkliche, mal humorvolle und manchmal eben auch spannende oder seltsame Stories. Er legt sich bei seinen Kurzgeschichten nicht fest. Und daher auch der Titel seiner Webseite streuobstgeschichten.de. Hier kann man kostenlos einige der Kurzgeschichten von Norbert Hilgers nachlesen. Norbert Hilgers plant einen längeren Roman mit dem Titel »Tod im Welt«. Dieses Buch erscheint erst in Kürze, doch Sie können schon jetzt eine Leseprobe auf seiner Webseite finden. Wenn Sie sich streuobstgeschichten.de bis zu Ihrem nächsten Internetbesuch nicht merken können, klicken Sie einfach bei Ihrem nächsten Besuch auf unserer Webseite www.krimikiosk.de auf den Bereich Hörerwelten. Wir haben den Autoren, die uns freundlicherweise Texte für die Spurensuche geheimer Autoren zur Verfügung gestellt haben, im Bereich der Hörerwelten eine eigene Kategorie eingerichtet. Zu jeder Sendung werden wir den entsprechenden Autor mit einem Link auf seine Webseite aufnehmen. Dass Sie auf unserer Webseite auch unser Impressum und alle Verantwortlichkeiten finden, die diese Sendung des Krimikiosk-Verlages Petra Weber in Köln betreffen, unser 1-Euro-Komplize werden können und sich in unser Benachrichtigungsformular eintragen können, das wissen Sie schon längst. In der nächsten Sendung stellen wir Ihnen einen weiteren geheimen Krimi-Autoren vor. Und bis dahin, passen Sie gut auf sich auf.